Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Der italienische Ministerpräsident Berlusconi hat überraschend einen Misstrauensantrag im Parlament überstanden. Er bekam eine knappe Mehrheit, obwohl sein Parteienbündnis weniger als die Hälfte der Sitze hat. Im Parlament gab es einen Tumult, als eine Abgeordnete eines ehemaligen Koalitionspartners ankündigte, nicht gegen Berlusconi zu stimmen. Auf den Straßen Roms kam es zu Ausschreitungen von Demonstranten, die eine Abwahl des Regierungschefs erwarteten.
Es war ein Tag der überbordenden Emotionen heute in Rom. Im historischen Zentrum war eine Demonstration von Studenten, Erdbebenopfern aus L'Aquila und von Müllfrustrierten aus Neapel in die Hände eines schwarzen Blocks geraten. Bilder, wie es sie aus Roms Zentrum noch nicht gegeben hat. Fast ein Wunder, dass es nur 50 Verletzte gab. Hochgehende Emotionen dann auch im Parlament, Rangeleien zwischen Berlusconi-Anhängern und Gegnern. Sogar der Parlamentskanal unterbrach seine Live-Berichterstattung für einige Minuten. Die Nerven gingen durch. Als dann der ehemalige Staatsanwalt Antonio Di Pietro, einer der schärfsten Regierungskritiker, gegen Berlusconi den Vorwurf erhob, die Abstimmung ist gekauft, sie haben nicht mehr die politische Mehrheit, um zu regieren. Da sprang Berlusconi auf, verließ die Regierungsbank und mit ihm zogen alle Parlamentarier seiner Fraktion unter Protest aus. Die Debatte selbst war vor allem eine kritische Abrechnung. Ihr seid ja nur damit beschäftigt, eurem Chef den Kopf zu retten, während die Italiener euch immer mehr misstrauen. Präsident Berlusconi, Sie zeigen uns nur, wie man reich wird, aber Sie verschweigen, wie man den Niedergang des Landes aufhalten kann. Am Ende der Debatte hat es aber wieder einmal gereicht für Silvio Berlusconi. Sein Widersacher, Parlamentspräsident Gianfranco Fini, verkündete in knappen Worten den Sieg des Mannes, den er heute hatte stürzen wollen. 314 zu 311, so das Ergebnis. Die Spannung entlädt sich in Jubel. Auch den 38. Misstrauensantrag hat Berlusconi überstanden. Am Abend dann ging Berlusconi zum Staatspräsidenten, nicht wie so viele gehofft hatten, um zurückzutreten, sondern um die Strategie seines Sieges zu besprechen.
Es war ein Tag wie ein Gewitter. Alle Anspannungen der letzten Wochen haben sich heute in Rom dramatisch entladen. Morgen aber, wenn die Analysen vorliegen und wieder ein klarer Kopf herrscht, dann wird sich zeigen, dass Silvio Berlusconi sein politisches Bündnis erheblich breiter aufstellen muss. Denn so wie bisher kann er auf alle Fälle nicht weiter regieren.
Der Gründer des Internetportals WikiLeaks, Assange, hat vor Gericht einen Teilerfolg erreicht. In Großbritannien wurde der Haftbefehl gegen eine Kaution ausgesetzt. Wenn diese Entscheidung bestehen bleibt, kommt Assange so lange frei, bis über eine Auslieferung an Schweden entschieden ist. Schweden legte allerdings Beschwerde gegen die Freilassung ein. In Göteborg laufen Ermittlungen gegen ihn wegen des Verdachts sexueller Vergehen. Assange spricht von einer Kampagne gegen WikiLeaks. Das Portal hatte tausende Geheimdokumente der US-Regierung veröffentlicht.
Noch ist er nicht auf freiem Fuß, auch wenn seine Unterstützer den heutigen Tag schon am Nachmittag feierten. Als um 15.25 Uhr die Nachricht aus dem Gerichtsgebäude dringt, dass der Richter Assange gegen Kaution freilassen will. Ich war sicher, die halten ihn fest, das hatte ich nicht erwartet. Die Auflagen, Assanges Pass wird eingezogen, er muss unter Hausarrest eine elektronische Fußfessel tragen und sich täglich bei der Polizei melden. Und dann geht es in London hin und her. Die große Frage jetzt, werden die Schweden trotz so starker Auflagen Einspruch einlegen? Erst heißt es nein. Die ersten Zuschauer, darunter seine Mutter, verlassen schon den Gerichtssaal. Dann aber tritt der Anwalt vor die Kameras, enttäuscht. Die Schweden wollen offenbar keine Kosten scheuen, um Julian Assange hinter Gittern zu halten. Das ist nun endgültig ein Schauprozess. Nachdem wir alle zunächst sehr erleichtert waren, ist das eine unglückliche Wendung. Aber vielleicht nicht verwunderlich, wenn man miterlebt hat, wie die Schweden in den vergangenen Monaten Assange verfolgt haben. Über den schwedischen Einspruch entschieden werden muss nun innerhalb der nächsten 48 Stunden. Auch wenn die Schweden nun Einspruch einlegen, der heutige Tag ist vor allem ein Sieg für Assange und seine Anwälte. Auch wenn es vorläufig nur ein moralischer Sieg ist. Der Richter ist dem Antrag der Anwälte gefolgt. Der schwedische Einspruch wirkt angesichts der harten Auflagen, die er dabei vorsah, unangemessen. Beflügeln wird der heutige Tag so vor allem die Verschwörungstheoretiker im Umfeld Assange.
Mehr zur Entscheidung des Londoner Gerichts und zum Fall Assange finden Sie im Internet unter tagesschau.de. Die Hartz-IV-Reform kann vermutlich nicht, wie geplant, zum 1. Januar in Kraft treten. Das Saarland will sich am Freitag bei der Abstimmung im Bundesrat enthalten, wegen Bedenken der Grünen, die an der Saar zusammen mit CDU und FDP regieren. Damit gäbe es in der Ländervertretung keine Mehrheit für die Pläne. Die Bundesregierung setzt nun auf ein beschleunigtes Verfahren im Vermittlungsausschuss.
Das kleinste Flächenland stellt sich quer bei der größten Reform, die die schwarz-gelbe Bundesregierung in diesem Jahr plant. Die Zustimmung des Saarlands zur Hartz-IV-Reform macht der grüne Koalitionspartner von Nachbesserungen abhängig.
Die Regelsätze müssten noch einmal überarbeitet werden. Auch im Lernpaket müssten Verbesserungen vorgenommen werden. Die Länder dürfen auf jeden Fall keine mit zusätzlichen Kosten belastet werden.
5 Euro mehr ab Januar wird es dann erstmal nicht geben. Dazu ist die Zustimmung im Bundesrat zwingend erforderlich. Eine Einigung im Vermittlungsausschuss reicht nicht. Ob der in diesem Jahr überhaupt noch einmal tagt, ist fraglich. Die Linke knüpft ihre Zustimmung an Bedingungen.
Wenn man mit uns nur über Fristen reden will, ohne dass es einen qualitativen Sprung gibt für die Betroffenen, ich glaube, das ist indiskutabel.
Die Regelsatzerhöhung wäre bei einem verspäteten Einstieg in die Reform nachzahlbar. Für Sachleistungen wie Essensausgabe und Nachhilfe gilt dies nicht. Die FDP fürchtet deswegen vor allem um die Förderung von Kindern aus Hartz-IV-Familien.
Wir geben hier zum ersten Mal Geld an die Kinder, um mit Bildungsleistungen für die Kinder eine neue Perspektive, eine gute Zukunft zu eröffnen. Und das muss möglichst schnell in Kraft treten.
Teile des Bildungspaketes sollen deshalb, wenn möglich, ohne abgeschlossenes Gesetzgebungsverfahren umgesetzt werden. Ob dies auch verfassungskonform ist, wird zurzeit von den Experten des Bundessozialministeriums geprüft.
Die Gewerkschaft Verdi und die Tarifunion des Beamtenbundes DBB haben ihre Tarifforderungen für den öffentlichen Dienst vorgelegt. Sie verlangen für die Angestellten der Länder 3% mehr Einkommen und einen Sockelbetrag von 50 Euro für jeden Mitarbeiter. Die Tarifverhandlungen beginnen am 4. Februar. Verdi-Chef Bsirske sagte, der Landesbereich müsse als Arbeitgeber attraktiv bleiben. Kinder sollen künftig besser vor Gewalt, Verwahrlosung und Missbrauch geschützt werden. Bundesfamilienministerin Schröder legte dazu heute einen Gesetzentwurf vor. Darin werden unter anderem Standards festgelegt, die Kinder- und Jugendeinrichtungen künftig erfüllen müssen. Schröder erklärte, es gehe sowohl um Vorbeugung als auch um das Eingreifen im Konfliktfall. Der Gesetzentwurf soll jetzt mit den anderen Bundesministerien abgestimmt werden.
Trauer um den kleinen Kevin. Gequält und misshandelt, er wurde nur 2 Jahre alt. Lea Sophie, verhungert, sie wurde nur 5. Missbraucht, verwahrlost, für genau diese Kinder will sich die Familienministerin einsetzen.
Dieser Gesetzentwurf soll dafür sorgen, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun, um solche schrecklichen Fälle von Kindesvernachlässigung und Kindesmissbrauch so unmöglich wie möglich zu machen.
Damit das auch geschieht, sollen Hausbesuche von Jugendamtsmitarbeitern Pflicht werden. Und Hebammen sollen 1 Jahr lang Problemfamilien betreuen. Der Bund gibt dafür jährlich 30 Millionen Euro.
Denn Familienhebammen kümmern sich eben nicht nur um die medizinischen Aspekte, sondern Familienhebammen kümmern sich auch um die Eltern-Kind-Beziehung.
Auf die Kommunen kommt also einiges zu. Denn bei einem Verdacht sollen sich Jugendämter, Polizei und Ärzte besser austauschen über ein Netzwerk frühe Hilfen. Dafür soll die Schweigepflicht aufgehoben werden. Und sogenanntes Jugendamt-Hopping durch Umzüge von Familien soll verhindert werden. Die Vernetzung von Jugendämtern, Polizei und Ärzten sei gut und längst überfällig, lobt der Kinderschutzbund. Aber
ich mache mir nur große Sorgen darum, dass die finanziell so knappen Städte in Deutschland das alles stemmen können und ob das dann wirklich auch in die Praxis umgesetzt wird.
Nach dem Willen der Ministerin soll das Gesetz jedoch im übernächsten Jahr in Kraft treten.
Der amerikanische Spitzendiplomat Richard Holbrooke ist tot. Der 69-Jährige starb gestern Abend nach einer Operation an der Hauptschlagader. Holbrooke setzte sich über Jahrzehnte an vielen Brennpunkten der Weltpolitik für den Frieden ein, zuletzt als US-Sondergesandter für Afghanistan und Pakistan.
Immer wieder haben amerikanische Präsidenten Richard Holbrooke heikle Missionen anvertraut.
ein Karrierediplomat der Sonderklasse. Im Januar 2009 machte Obama ihn zum Sonderbeauftragten für Afghanistan und Pakistan, um dem Krieg auch eine diplomatische Dimension entgegenzustellen. Eine schwierige, kräftezehrende Aufgabe, die ihn immer wieder in die Region führte. Das Verhältnis zum afghanischen Präsidenten blieb bis zuletzt gespannt. Afghanistan und Pakistan müssen wir als Einheit sehen. Erfolgreich müssen wir in beiden Staaten sein, begründete Holbrooke seine Doppelstrategie. Noch gestern, kurz vor seinem Tod, hatte Obama ihn vor anderen Diplomaten als einen Giganten der Außenpolitik gewürdigt. Er stoppt nicht. Er gibt nicht auf. Er hat immer geglaubt, dass wenn man konzentriert an gemeinsamen Interessen arbeitet, Erfolg möglich ist. Er wird fehlen, wenn Obama in dieser Woche seine Afghanistan-Strategie neu bewertet. Die Krisenherde der Welt waren sein Metier, scharfzüngig, voller Ungeduld, bisweilen aufbrausend. Das verschaffte ihm den Titel Bulldozer der Diplomatie. Seiner Hartnäckigkeit verdankt er auch seinen größten Triumph, das Dayton-Abkommen, das den Bosnienkrieg 1995 beendete. Holbrooke zeigte sich den Dickschädeln und Potentaten vom Balkan gewachsen. Der Friedensprozess wurde mit ihm zum amerikanischen Unternehmen. Zigmal war er für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen, seinen Traumjob aber, Außenminister der USA, den bekam Hillary Clinton.
Aus der Parlamentswahl im Kosovo ist die Partei von Premierminister Thaçi als Sieger hervorgegangen. Das erklärte die staatliche Wahlkommission. Zweitstärkste Partei wurde demnach die Demokratische Liga von Prishtinas Bürgermeister Mustafa. Mustafa kündigte an, gerichtlich gegen das Wahlergebnis vorzugehen. Er wirft der Regierungspartei systematischen Wahlbetrug vor. Auch internationale Wahlbeobachter zeigten sich besorgt über Unregelmäßigkeiten in einzelnen Bezirken. Grundsätzlich sei die Wahl aber fair und rechtmäßig verlaufen.
Mit einer Lichterkette haben Atomkraftgegner in Greifswald gegen den geplanten Castortransport ins benachbarte Lubmin protestiert. Auch in Erfurt gingen etwa 250 Menschen auf die Straße. Das radioaktive Material wird am Donnerstag in Mecklenburg-Vorpommern erwartet. Es stammt aus dem ehemaligen Forschungszentrum Karlsruhe und dem Atomfrachter Otto Hahn. Die deutschen Castoren waren in der Nacht in Südfrankreich verladen worden. Der Zug ist vor wenigen Minuten gestartet. Die genaue Route ist unbekannt.
Aus mehreren deutschen Atomkraftwerken haben die Betreiber kleinere Zwischenfälle gemeldet. Im hessischen Biblis wurde eine undichte Kühlwasserleitung entdeckt, die neu geschweißt werden muss. Auch in zwei schleswig-holsteinischen Meilern, die seit 3 Jahren abgeschaltet sind, gab es weitere Pannen. In Krümmel konnte bei einem Test eine Pumpe im Kühlsystem nicht eingeschaltet werden. In Brunsbüttel wurden an der Befestigung einer Rohrleitung erneut defekte Dübel gefunden.
Der designierte Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde, Roland Jahn, hat sich heute den Abgeordneten der Unionsfraktion vorgestellt. Jahn soll nach dem Willen der Bundesregierung im kommenden Jahr Nachfolger von Marianne Birtler werden. Zuvor muss er sich im Bundestag zur Wahl stellen. Der 57-jährige Journalist stammt aus Thüringen. Er war Mitglied der Friedensbewegung in der DDR, wurde Anfang der 80er Jahre ausgebürgert und in die Bundesrepublik abgeschoben.
Schnee und Eis haben in der vergangenen Nacht und am Morgen zu erheblichen Behinderungen im Straßenverkehr geführt. Allein in Nordrhein-Westfalen zählte die Polizei mehr als 1000 Unfälle. Wie hier auf der A40 bei Essen staute sich der Verkehr kilometerlang. Zeitweise musste die Autobahn komplett gesperrt werden. Auf der A2 bei Hannover blockierten in der Nacht steckengebliebene Lkw den Verkehr. Die Autofahrer wurden mit Decken und warmen Getränken versorgt. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 15. Dezember.
Dem Nordwesten Deutschlands beschert ein Hoch morgen noch recht freundliches Wetter. Da es sich aber auf den Atlantik zurückzieht, wird der Weg frei für ein neues Tief, das uns am Donnerstag teilweise kräftige Schneefälle bringt. Heute Nacht sorgt ein Balkantief für reichlich Schnee in der Osthälfte Deutschlands. Für große Teile Sachsens bestehen Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. Im Westen und Nordwesten kann es längere Zeit klar bleiben. Morgen in der Südosthälfte zunächst teilweise kräftiger Schneefall, sonst nur örtlich ein paar Flocken und im Nordwesten lässt sich auch häufiger die Sonne blicken. Im Erzgebirge können stürmische Böen heute Nacht zu Schneeverwehungen führen. Morgen schwache bis mäßiger in der Osthälfte mitunter frischer Wind aus Nordwest bis West. Stellenweise heute Nacht strenger Frost, am wenigsten kalt auf Rügen bei minus 1 Grad. An der Nordsee morgen plus 2, am Alpenrand minus 7 Grad. Am Donnerstag sehr windig und von Nordwesten breiten sich teilweise kräftige Schneefälle aus. Anfangs ist auch gefrierender Regen dabei. Am Freitag beruhigt sich das Wetter, bevor im Laufe des Samstags von Westen wieder neuer Schnee heranzieht.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Tom Buro darin. Das Machtspiel des Cavaliere. Berlusconi übersteht Misstrauensvotum in Rom. Und der Machtkampf des Datenpiraten, WikiLeaks-Gründer Assange und seine Unterstützer.